Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Daniel Benjamin. Daniel steht seit vielen Jahren gemeinsam mit verschiedenen KünstlerInnen und Bands auf der Bühne. Seit 2,5 Jahren ist er jetzt solo unterwegs und tourt aktuell durch ganz Deutschland. Mit seinem Album Errol Fun versucht er, das Tabuthema Tod aufzubrechen und jedes Ende als einen Neuanfang zu betrachten. Unter anderem darüber sprechen wir im Backstage-Podcast, außerdem über die Digitalisierung der Musik, die Kommunikation mit dem Publikum und darüber, was KünstlerInnen aktuell wirklich brauchen. Hallo Daniel.
Hi, na?
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ich bin noch ein bisschen under the weather, wie man auf Englisch sagt. Ich hatte jetzt gerade eine Corona-Infektion hinter mir. Ich bin seit 2 Tagen wieder negativ. Aber wenn ich zwischendurch noch ein bisschen huste oder mich räusper oder ein bisschen nasal klinge, dann liegt das daran. Aber ich habe es geschafft. Ich bin wieder da. Yay.
Hat sich arg erwischt?
Ja, es geht. So 2 Tage lang hatte ich 39 Fieber und das war kein Spaß. Aber als das Fieber wieder runterging, hatte ich eigentlich nur noch mit so Rotzhusten, Erschöpfung zu kämpfen. Und das ist jetzt so der Rest, den ich noch loswerden muss, ja. Aber es hätte schlimmer kommen können. Ist okay.
Das ist gut. Gut zu hören.
Du bist ja jetzt in der Musikbranche, bist du ja jetzt kein Newcomer. Also du hast schon einige Musikprojekte gehabt. Und ich denke, man kennt dich vor allem als den ehemaligen Sänger von C&R. Ein Indie-Pop-Duo aus Baden-Württemberg und da wart ihr ja auch sehr erfolgreich unterwegs mit Tourneen durch andere Länder und stimmt es, dass ihr mal Vorband von Whitney Houston wart?
Tatsächlich mit meinem Solo-Projekt, kurz bevor wir C&R gegründet haben, ja. Also da war sie aber auch schon dabei und genau, das war noch unter dem Namen dann Daniel Benjamin. Dann haben wir 10 Jahre lang C&R gemacht. Und dann nach der Auflösung von C&R, jetzt eben seit 2,5 Jahren, mache ich wieder Solo.
Ja, also wen C&R interessiert, kann man gerne mal auf YouTube zum Beispiel vorbeischauen. Da gibt es zahlreiche Videos mit Auftritten. Ihr wart auch mal bei Inas Nacht zu Gast, habe ich gesehen. Also da gibt es viel zu sehen.
Genau, ja, man kann viel entdecken.
Aber jetzt geht's ja um dein Solo-Projekt, wie du gerade schon gesagt hast, weil dein erstes Album ist jetzt draußen. Erzähl doch einfach mal, wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, du machst jetzt Solo was?
Ja, ich habe so ein bisschen nach der Trennung von C&R, habe ich so ein bisschen rumüberlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich wurde ich von einer amerikanischen Band gefragt aus San Francisco, ob ich mir vorstellen kann, bei denen als Drummer einzusteigen. Ich habe das eigentlich nicht lange überlegt, weil ich gerade nichts zu tun hatte und ja schon Fulltime-Musiker bin und sozusagen auch, also ich habe gerade an einem ZDF-Montagsfilm gearbeitet, einem ziemlich verstörenden Krimi, wo ich so viel Spaß damit hatte, Soundcollagen zu machen und dann hat mir aber das Live-Spielen tatsächlich gefehlt und die hatten so eine fertig gebuchte Europa-Tour, wo ich einfach mich als Schlagzeuger da hinsetzen konnte und mitmachen. Und da bin ich dann festes Bandmitglied geworden bis heute und habe auch jetzt schon am Kreativprozess mit teilgenommen, habe schon eine Platte mit denen aufgenommen, die wir nächstes Jahr veröffentlichen und habe dann so langsam wieder gemerkt, okay, ich komme nach dem Ende dieser relativ großen Sache, bekomme ich Lust wieder so an, sag mal, am Schnuppern im Underground und einfach an zu gucken, was gibt's denn noch für Szenen und also diese Band heißt Toiling Midgets und ist halt im Postpunk zu Hause, das heißt, das ist definitiv undergroundiger jetzt als C&R. Und dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es noch ganz viele Medienveranstalter, Veranstalterinnen, Und einfach eine Szene weltweit. Und da würde eigentlich das, was ich vor C&R gemacht habe, ganz gut passen, so als Soloprojekt. Mhm. Und habe dann wieder richtig Lust bekommen. Und natürlich, also ich bin immer daran interessiert, mich weiterzuentwickeln. Ich werde nicht irgendwie einfach irgendwas machen, was ich schon mal gemacht habe. Deswegen habe ich das Projekt natürlich, dann habe ich mir auch nochmal ein Jahr Zeit gelassen, viel aufgenommen, viel experimentiert, auch mit anderen Leuten. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt gewesen, so nach 2 Jahren, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, was ich will, und habe mein Ding gefunden, so, und starte. Und dann hatte ich 3 Konzerte und dann kam Covid.
Ja, ich wollte gerade fragen, weil du vorhin gemeint hast, du hast vor 2,5 Jahren damit angefangen. Das ist ja genau die Anfangszeit von der Pandemie.
Genau, das war genau, kam dann da genau rein und war natürlich erstmal frustrierend und ich sag mal befreiend natürlich auch. Also ich hatte so die ersten paar Monate Lockdown, habe es ziemlich schnell geschafft, durch unsere relativ treue Fanbase. Wir haben denen gesagt, wir machen jetzt einfach im Lockdown ein spontanes Album von Songs, die ich quasi rumliegen hatte, die mir gut gefallen, die aber sehr privat und sehr persönlich waren, wo ich eigentlich nie dachte, dass ich die mal veröffentliche. Und dann haben wir dieses Covid-Album gemacht mit dem Namen Solidarity. Das ist, die Idee dahinter ist, dass das nicht im Internet zu finden ist, also außer auf Bandcamp. Da haben wir es mittlerweile hochgeladen, aber im ersten Jahr auch nicht. Wir haben es nur als Vinyl und CD rausgebracht und auch nur in einer Auflage von 1000 Stück. Und das kam total gut an. Schon bevor es fertig war, haben uns ganz viele Leute dazu gesagt, dass sie uns unterstützen. Wir hatten insgesamt, wir waren eine Gruppe von 5 Künstlern und Künstlerinnen, die damit sozusagen so die ersten Monate sich über das Problem, dass plötzlich kein Geld mehr reinkam, gerettet haben. Und deswegen war das eigentlich eine schöne Zeit, würde ich fast sagen. Also es war natürlich unsicher, weil was passiert gerade und so. Ja. Aber es war auch so eine Entschleunigung und wir wussten, wir haben ganz tolle Hörer da draußen, die uns supporten, die auch verstehen, worum es geht. Und die lassen uns jetzt einfach mal den Freiraum, 3-4 Monate da an einem Album zu arbeiten. Sowohl visuell, da waren ja visuelle Künstler und Künstlerinnen dabei, 2, als auch eben mit der Musik. Und das war eigentlich eine tolle Zeit. Und so abwärts ging es erst später, sage ich mal. Also wir haben dann im Herbst schon wieder getourt für dieses Album. Wir haben dann einige Konzerte gespielt, so mit Abstand, wo die Stühle dann so immer so 2 Meter auseinander standen und sowas. Das war auch noch okay, aber dann 2021 hat man dann so langsam gemerkt, okay, jetzt wird's ein bisschen nervig. Also wir haben trotzdem viel gespielt, wir haben irgendwie 30, 40, 50 Gigs, ich weiß nicht auswendig, da in dem Jahr gespielt. Aber da hat dann so die Lust bei den Leuten auch so ein bisschen nachgelassen, weil es dann einfach noch ein Jahr und so. Und das ist ja bis vor diesem Sommer angehalten, so das Gefühl. Genau, also so würde ich jetzt das mal beschreiben.
Vor diesem Sommer heißt das für dich, diesen Sommer ist es wieder aufwärts gegangen oder kämpfst du auch wie so viele mit ausbleibendem Vorverkauf und Konzerten, die dann abgesagt werden müssen?
Also das ist ja nochmal ein riesen anderes Thema, sag ich mal, weil das hat jetzt plötzlich ja nichts mehr mit der Regierung zu tun, die uns irgendwie sagt, wir dürfen nicht spielen oder wir dürfen nur begrenzt spielen, sondern das hat jetzt tatsächlich, also meines Erachtens nach, sehr viel mit dem Kapitalismus an sich zu tun, den ich teilweise auch verstehe, weil viele Clubs müssen natürlich ein gewisses Geld verdienen mit dem, was sie machen, haben aber auch die Strukturen nicht, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal was Kleineres. Und vor allem viele, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, viele Venues nutzen das Geld von Neustart Kultur, um, ich sage jetzt mal, straight raus ihren eigenen Arsch zu retten. Und die Künstlerinnen und auch ihre Angestellten teilweise nicht. Und da fängt es an, sehr, sehr schwierig zu werden. Und das erleben wir jetzt natürlich auch, aber wir haben, also wir hatten einen tollen Sommer mit ein paar schönen Festivals, ein paar schönen Club-Shows. Da waren natürlich auch ein, zwei Konzerte dabei, wo man schon gemerkt hat, irgendwie, eins war zum Beispiel, da waren 7 Leute da, war aber auch in der Stadt, wo wir noch nie waren. Deswegen kann man da auch mal sagen, ja, kann auch passieren so. Und war direkt im Laden nebenan war noch ein lokaler Künstler, der irgendwie sein Album-Release hatte und sowas. Das macht dann Sinn. Aber der Sommer war super, weil wir hatten ja dann endlich die offizielle Debütplatte rausgebracht im Anfang des Sommers und dazu dann gespielt. Und das kam immer super an. Und erst jetzt, so langsam, wir sind ja gerade auf Tour, merken wir, dass da was im Argen ist. Wir haben aber von Anfang an gesagt, also wir sind zu zweit unterwegs. Zam und Takola, der spielt Schlagzeug und Bass gleichzeitig, einhändig Schlagzeug. Und ich.
Geil.
An Gitarre und Gesang. Wir kommen halt, wie gesagt, eher so aus der Punk-Szene, wo man sagt, nee, wir sehen das als ein Szene-Ding. Wir ziehen das durch. Das ist ein Signal, das ist gerade wichtig, dass wir sagen, wir spielen Konzerte, auch wenn nur 20 Leute kommen, ist uns völlig egal. Und da haben jetzt die Veranstalter, die nicht mitgemacht haben, da haben wir dann einfach gesagt, na gut, dann verlegen wir das eigenhändig auf andere Venues in den Städten. Und somit haben wir jetzt bisher nur 2 Konzerte tatsächlich absagen müssen und haben die anderen durchgezogen, teilweise in irgendwelchen kleineren Bars oder spontan für das Konzert entwickelte Venues, tatsächlich zum Beispiel in Erfurt, was aber schöne Abende waren und wo auch die Leute super dankbar waren und gesagt haben, nee, das ist voll wichtig, dass ihr das durchzieht und nicht wie alle anderen absagt. So. Und da stecken wir jetzt gerade mittendrin und sind natürlich gespannt, wie der Rest der Tour noch so verläuft.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt aber noch gar nicht über dieses Album tatsächlich gesprochen, ne? Mit dem ihr jetzt gerade auf Tour seid. Sag erst mal, wie man das ausspricht.
Also, Errol Fun.
Ja.
Und auf den Titel bezogen ist es eine Wortkreation, wo ich dachte, also Ära als Adjektiv sozusagen, auf Deutsch übersetzt, Äraler Fun, also Spaß.
Ja.
Ist natürlich ein blödes Wortspiel auch, wenn man die 2 Worte umdreht, wird jeder selber drauf kommen, was es dann heißt. Ne? Und es ist ja ein Album, also das ist das erste von 5 Alben, an denen ich parallel auch schon schreibe, gerade die menschliche Zustände beschreiben. Einfach mal, es war für mich mal interessant, so ganz grundlegende menschliche Zustände in Songs zu verpacken, Geschichten zu erzählen. Und ich fing natürlich jetzt mit einem schwierigen Thema an, aber ich fand das auch ganz passend zu der Zeit, wo es da um die Spannung zwischen Tod und Spaß, sage ich jetzt mal, geht. Das hat viele Facetten. Also mit Spaß meine ich auch Erleichterung. Mit Spaß meine ich auch quasi Partys feiern, obwohl die Welt gerade irgendwie abstürzt, so, ja. Da gibt's viele Geschichten. Jeder Song behandelt sozusagen ein anderes Bild von dieser Reibung, die dadurch entsteht.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja ein Tabuthema, ne? Vor allem bei uns. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell in der westlichen Welt so ist, aber dass man eben, ja, dass Tod immer was super Ernstes ist und was ganz, ganz Schweres und Schwarzes und Deprimierendes und dass man darüber am besten gar nicht spricht, ne? Das ist
absolut.
Halt nicht in jeder Kultur so, aber bei uns ist es leider so, muss man sagen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und das auszuloten, was denn nicht doch möglich ist. Und wenn du auch sagst, im Tod steckt auch ein Neubeginn zum Beispiel, ne? Also auch einfach zu schauen, was gibt's da für Chancen in diesem Thema. Das finde ich ganz spannend. Also finde ich persönlich sehr schön, dass du das versuchst, so ein bisschen aufzubrechen. Ja.
Danke, ja, das hast du besser ausgedrückt, als ich das je ausdrücken könnte.
Oh, okay.
und genau darum geht's. Also sozusagen, wenn wenn es also die Möglichkeit gibt, Tabus aufzubrechen, war das immer in der Kunst. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, in der westlichen Welt gibt es einige Tabus, vor allem noch in der Musik, in der Popmusik und so. Und da ist Tod eins davon. Spiritualität ist ja auch so eine Sache, die zum Beispiel in der afroamerikanischen Kultur absolut kein Problem ist. Ja, da ist auch Tod überhaupt kein Problem. Aber ich sage jetzt mal, die weißen Westeuropäer, die haben da irgendein Problem mit. Und das fand ich natürlich auch sehr interessant, das ein bisschen aufzubrechen und mal zu gucken, was passiert so ein bisschen, wenn man dieses Sofa im Wohnzimmer mal anhebt und vorschiebt, was ist da drunter so, ne? Und genau, hast du gut ausgedrückt.
Ich habe auch gelesen, dass du meinst, dass das jetzt das fröhlichste Album ist, was du bisher gemacht hast. Ja. Also wenn man sich jetzt darunter vorstellt, boah, das ist jetzt super melancholisch und traurig, dann ist es gar nicht unbedingt so, ne?
Nee, genau, das ist sehr tanzbar und wir merken das jetzt auch an den Live-Konzerten, wo die Leute dann auch sagen, das ist fast noch tanzbarer jetzt live als auf Platte und das geht richtig ab, wir haben richtig viel Spaß. Und wir hatten jetzt gerade Sonntag das letzte Konzert, jetzt haben wir gerade eine kleine Pause, wo dann wirklich der komplette Saal dann mit uns abgedanced hat und wo man einfach merkt, okay, das sind jetzt gerade Songs über den Tod und wir haben eine gute Zeit. Super, so muss es sein.
Ja, geil. Wie würdest du denn selbst die Musik beschreiben, die ihr macht? Also jetzt hatten wir es vom Inhalt, aber was ist das für eine Richtung?
Es führt so ein bisschen, wir hatten ja mit CNR diesen Begriff Ghost Pop, das führt es auf jeden Fall weiter, also das ist quasi so musikalisch gesehen, würde ich sagen, ist es Ghost Pop und sozusagen mein eigenes Genre. Im Überbegriff wollte ich auch noch einen Begriff haben, da habe ich gesagt Naive Music, weil ich einfach mich viel mit den Naive Artists von Anfang des letzten Jahrhunderts auseinandergesetzt hatte. Zum Beispiel Theophilos in Griechenland, der ja einfach unterwegs war und mit seiner Kunst sich eine Unterkunft und was zu essen quasi verdient hat. Oder Atahualpa Yupanqui, dasselbe in Argentinien. Und das war so für mich so ein bisschen so was Elementares, was ich fand, was meine Musik auch ganz gut beschreibt, dass man einfach existenziell die Leidenschaft zur Kunst und zur Musik, das ist quasi so der Strohhalm, mit dem man überlebt. Und ich fand das in Amerika, wir waren jetzt vor einem Monat auf Amerika-Tour mit der Ami-Band und haben auch ein paar Solo-Gigs gespielt jetzt von mir. Da habe ich viel mehr Leute getroffen, die das gesagt haben, die sind ein bisschen dramatischer natürlich, vielleicht die Amis. Aber die sagen dann so Sachen wie, ohne Musik wäre ich schon lange tot und sowas. Und ich finde, das trifft das total, weil Musik ist für mich wie eine Luft, die ich atme.
Schön, ja. Wie schreibst du Songs? Hast du da erst so ein Thema oder einen Text oder eine Melodie? Wie kommt das zu dir?
Es sind immer kleine Blitze, die irgendwie einschlagen. Das kann in Form von einem Bild sein, was mir durch den Kopf schwirrt, oder eine Textzeile, die ich mir einfach mal schnell aufschreibe und dann weiterentwickle, oder eine Melodie, die mir unter der Dusche einfällt, oder eben ganz viel, wenn ich einfach am Instrument sitze. Mir ist bewusst geworden, dass mir Musik als Sprache schon allein wichtiger ist als die Texte. Das heißt, die Musik ist mir immer wichtiger als die textlichen Inhalte. Daher ist es zu 80% kommt, sagen wir mal, von der Musikseite, aber 20% sind auch, wie gesagt, Bilder oder Textideen, die dann rumschwirren. Und oft passt das dann zu irgendeiner Stimmung, die die Musik macht, super gut. Und das ist immer das Schönste, wenn so verschiedene Puzzleteile dann zusammenkommen.
Mhm. Was möchtest du deinem Publikum mitgeben, wenn du jetzt sagst, ihr hattet ein Konzert, wo richtig abgedanced wurde? Geht es darum, eine gute Zeit zu haben? Oder willst du auch, dass da irgendwas Tieferes angesprochen wird? Oder beides? Oder ist es dir egal?
Also es geht um echte Emotionen auf jeden Fall. Und ich finde den Gedanken interessant, dass wenn ich Musik mache, dass die Musik sozusagen vom Publikum genommen wird und die sehen nicht mich oder die feiern auch nicht mich ab oder sowas, sondern die machen die Musik zu was zu ihnen dann gehört, also zu ihrem Eigentum sozusagen. Das ist ja im Kleinen wie in großer Popmusik auch eigentlich das Beste, was passieren kann, mit Kunst auch, wenn du dein eigenes Verständnis in ein Kunstwerk reinliest, weil dann bedeutet es dir was. Und und das ist bei Live-Konzerten deswegen komplett unterschiedlich. Es gibt Abende, wo alle sitzen, wo ich so auch manchmal das Gefühl habe, klatscht einfach gar nicht, weil wir haben ja gerade so eine schöne Stimmung. Lasst einfach wirken so. Und dann gibt's Abende wie der letzte, wo alle ausrasten und wo du aber trotzdem, also das ist nicht so animiert, obwohl wir das manchmal zum Spaß so ein bisschen machen. Aber ich habe zum Beispiel bei dem letzten Konzert einfach nur einmal kurz die Hände so hoch gewischt. Und alle sind quasi diesem Aufruf gefolgt, was auch immer das für ein Aufruf war. Und alle sind plötzlich aus ihren Sitzen aufgestanden und haben den Rest des Konzertes gedanced. Und das war so ein perfekter Moment, weil du einfach gemerkt hast, wir empfinden gerade alle dasselbe so ein bisschen. Und das ist einmal das Schönste, wenn so jeder Abend besonders und speziell wird.
Ist auch voll abgefahren, weil ihr ja, also du spielst ja nicht jeden Abend ein völlig anderes Programm, aber anscheinend ist die Stimmung jedes Mal anders, ne? Das ist ja eigentlich total schön.
Genau, und wir haben schon, also wir haben dieselben Songs, aber wir haben sehr viel Freiraum für Improvisation. Und das Gute wie Schlechte an meinem Drummer ist auch, dass er sehr emotional spielt. Das heißt, der spielt Songs schon auch mal deutlich schneller und mal deutlich langsamer. Und das ist auch, also ist eigentlich unterm Strich eine super Sache, wenn wir zusammen funktionieren, was 95% der Zeit klappt, wenn wir gleich empfinden sozusagen, dann hast du manche Songs, sind an einem Abend mega laut Stadionrock und am anderen ganz sanft irgendwie so und langsamer. Das funktioniert dann ganz gut und das kommt so ein bisschen, ja, durch die Stimmung, die auch, also wir sind ja selber, vielleicht ist es so am besten ausgedrückt, wir sehen uns nicht wie so, wir ziehen jetzt eine Show ab, sondern wir kommen auf die Bühne, wie das Publikum in den Publikumsraum kommt. Und wir gucken auch erstmal, also die gucken ja erstmal, was ist da los. Und so gucken wir auch erstmal, was ist da los. Wie sind die drauf? Was kommt da jetzt rüber? Und das entwickeln wir gemeinsam zu einem Höhepunkt, was auch immer das dann heißen mag. Das ist dann jeden Tag anders. Und das kann auch, also das heißt auch, wir können auch mal die schlechteste Band der Welt sein, wenn es mal überhaupt nicht klappt. Kommt zum Glück nicht so oft vor, aber diese Verwundbarkeit lassen wir auch zu, sage ich mal, dass es auch kippen kann. Dafür haben wir dann aber an anderen Abend auch den besten Abend der Woche. Also funktioniert auch.
Das ist eine bunte Wundertüte, wenn man genau zu euch auf ein Konzert kommt. Ich finde es total schön, wie du das beschreibst mit dieser Kommunikation zwischen dem auf der Bühne und dem vor der Bühne, weil ich bin ja große Verfechterin von Live-Erlebnis und dass diese ganzen Online-Geschichten kein Ersatz sind. Sie sind gut in einer Zeit, in der wir sonst gar nichts haben können. Ja, okay. Aber ich hatte schon häufiger Diskussionen mit Menschen oder auch Firmen, die irgendwie mir sagen wollten, dass das jetzt einfach genauso gut ist wie das Live-Erlebnis. Und dass es ja eh nur darum geht, dass der Künstler, die Künstlerin etwas sendet und wohin das gesendet wird, ist ja erstmal egal oder so. Finde ich ganz schwierig, weil wie du beschreibst, das, was auf der Bühne stattfindet, wird auch ganz arg durch das, was da unten passiert, in der Menge beeinflusst. Und das ist was Wechselseitiges. Das ist auch im Theater, ist es ganz genauso. Ich bin jedes Mal anders auf der Bühne, weil auch mein Publikum jedes Mal anders ist. Und das ist ja auch irgendwie das Spannende daran, dass das Publikum Teil dieses Abends ist. Und da, finde ich, reicht es nicht, wenn ich eine Animation von klatschenden Händen bekomme. Das ist kein Ersatz für diesen Energiefluss, ich habe keinen anderen Ausdruck dafür, ja.
Nee, und das ist halt alles, also für mich ist diese ganze Digitalisierung, die hat ja vorher schon angefangen, das hat jetzt also mit Covid natürlich quasi so ein Momentum gehabt, aber es fing ja vorher schon an, wie wir Musik streamen und sowas, dass da kommt sozusagen, also für mich ist das irgendwie klar, es gibt ein spannendes Element an der ganzen Sache, das ist die Technik und dieses, was das Internet eben schon seit 20 Jahren macht, so wir sind plötzlich global connected, können bei irgendeiner Band zugucken, wie die in, ich weiß nicht, Sibirien in ihrem Proberaum irgendwie ein Live-Konzert machen, wir sind live dabei und sowas. Das ist spannend und das gab's noch nie und so verstehe ich das. Und ich glaube aber auch, dass dieses Spezielle und Besondere, das wird irgendwann relativ bald in den nächsten paar Jahren auch wieder abflachen. Also man merkt das schon, viele Leute haben da jetzt schon nicht mehr so viel Bock drauf. Und und dann wird es wieder darum gehen, was ist denn eigentlich wirklich, was steckt denn dahinter? Und dann geht es wirklich nur noch um die Qualität und nicht so um diesen Moment, wow, spannend, digitale Revolution und sowas. Und dann, glaube ich, sind die Leute auch am Suchen nach mehr Tiefe in der Kunst wieder, was jetzt gerade natürlich total verloren geht und auch schade ist und manchmal für uns auch frustrierend, muss ich auch sagen.
Wobei ich auch da so eine Gegenbewegung schon wahrnehme. Also es gibt so manche Bands, die machen plötzlich wieder so richtig hausgemachte Musik. Ich muss da immer an Måneskin denken, die den Eurovision Song Contest gewonnen hatten, vorletztes Jahr, glaube ich. Sehr spannende Band, weil die wirklich also so Musik machen, wie ich sie in meiner Jugend in der Garage gemacht habe. Ne? Da gibt's eine Bassistin und einen Gitarristen und einen Sänger und ein Schlagzeug. Und und die machen halt ihre Songs selber. Und das spürt man irgendwie. Und ich find's schön, mal wieder sowas zu sehen in den Charts, sag ich mal. Und wie du sagst, nicht dieses, wir hauen mal schnell irgendwie ein Beat in die Dose und dann singt da noch jemand ein bisschen Yeah, Yeah drüber und dann war's das.
Absolut. Und das ist ja, also das ist ja das, wo also quasi unsere große Hoffnung, wo wir sagen, wir geben nicht auf, weil für uns da auch wieder bessere Zeiten kommen, wo die Leute das zu schätzen, mehr zu schätzen wissen, dass wir auch so sind und auch vor allem versuchen, irgendwie nicht stillzustehen, sondern die Musik an sich weiterzuentwickeln. Und ich sehe da große Parallelen zu den 50s auch, wenn man sich so mit Musikhistorie auseinandersetzt. Damals war der Song der Star, so ein bisschen vielleicht wie heute auch. Und irgendwann war das aber zu oberflächlich und dann kam eben Künstler und Künstlerinnen mit mehr Profil, sag ich mal. Das fing mit Elvis und den Beatles an und dann ging es relativ schnell, dass viele andere auch kamen und ging bis zu, also für mich der Höhepunkt ist Kate Bush, die einfach verschiedene Kunstformen so perfekt zusammen verwoben hat, dass man einfach, man ist völlig beinahe überfordert und will in diese Welt eintauchen. Und deswegen kann sie auch, wenn sie alle 10 Jahre ein Album rausbringt, immer noch zigtausende von Schallplatten und CDs verkaufen und ist einfach hochaktuell, obwohl sie zum Beispiel keine Hits mehr schreibt, schon seit 30 Jahren oder so, ja.
Ich wollte noch fragen, du hast vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, dass du 5 Alben planst und das jetzt das erste von 5 ist. Also viele Künstler sind ja eigentlich schon mit einem Album sehr beschäftigt. Hast du so viel Musik in deinem Kopf, dass das für 5 Alben jetzt schon reicht?
Ja, total. Also ich hab natürlich, krass, ich sag mal, ich habe jetzt noch nicht alle fertig, aber ich habe so Richtungen, also jedes Album soll auch so ein bisschen eine leicht andere musikalische Richtung gehen. Und ich habe schon allein über 300 schon aufgenommene Ideen und nochmal so viele, die in meinem Kopf rumschwirren. Wow. Die müssen natürlich zu kompakten Songs verarbeitet werden. Aber genau, das ist auf jeden Fall das, was mich umtreibt. Und das ist auch das für mich das Allerwichtigste, warum ich das mache, was ich mache, um Dinge zu erschaffen und Ideen zu haben, die auszuprobieren und auch zu gucken, wie, wie kommen die Leute darauf klar oder berührt es sie genauso wie mich oder eben auch nicht. Das ist für mich wirklich der Hauptgrund, warum ich eigentlich Musik mache.
Machst du alles selbst oder hast du irgendeine Art Management-Label, irgendwas hinter dir?
Ich mache prinzipiell alles selbst, vor allem aber nur aus dem Grund, weil ich halt davon lebe und eben, also jetzt Samund Akola, der quasi mitmacht mit all meinen Projekten, die ich jetzt bisher gemacht habe. Selbst bei CNR hat er irgendwie oft Sound gemacht und so. Und mir ist es eben ganz wichtig, dass das im Vordergrund steht, dass das Geld, was reinkommt, erstmal dazu dient, dass wir einfach wirklich 100% von der Musik leben können. Und sobald das, wie jetzt im Falle von CNR, mal besser wird, und das geht ja in Wellen, also ich hatte davor auch schon Projekte, wo das dann plötzlich besser lief als zwei Einkommen oder damals zu vier Einkommen, dann ist es natürlich, es ist immer frustrierend, das Business selbst zu machen, weil ich will natürlich lieber 5 Tage die Woche irgendwie Kunst machen, als wie jetzt zum Beispiel gerade irgendwie 3 Tage die Woche Büro und 2 Tage Kunst, so. Und ich würde sagen, so ein Tag die Woche gehört immer dazu, aber das wäre natürlich schön, wenn das mal wieder ein bisschen besser werden würde. Und dann haben wir auch die richtigen Leute oder sind auch happy über neue, die sich anbieten. Aber das muss halt funktionieren, also muss finanziell funktionieren. Ich kann nicht irgendwie Geld abgeben und dann muss ich selbst einen Nebenjob annehmen. Dann stürzt das Gebilde ein.
Ja. Ich hatte ja auch unser Gespräch heute damit begonnen, erstmal auf CNR einzugehen. Ist es für dich doof, dass die Menschen immer noch dich vor allem damit so in Verbindung bringen? Also möchtest du dich davon jetzt gerne abgrenzen und sagen, hey, ich habe hier jetzt aber was ganz Neues, was Eigenes? Oder findest du das nicht so schlimm?
Nö, ich bin da stolz drauf, mehr oder weniger, was wir da geleistet haben. Und es ist ja auch, es ist auch ein bisschen ein Zeitgeist-Ding gewesen. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das heutzutage jetzt noch regelmäßig hören, zum Beispiel, selbst wenn da was Neues kommen würde. Deswegen glaube ich, ist das natürlich. Es gibt viele Menschen, die haben da noch Lust drauf, die freuen sich auch. Also ich spiele ja ab und an auch C&R-Songs live, die natürlich auch, also man muss dazu auch sagen, 90% der Songs von C&R sind eigentlich aus meiner Solo-Schmiede quasi. Und die waren teilweise auch vorher schon, gibt es so Demos, die 10 Jahre alt sind oder sonst was. Aber es gehört ja zu meinem Leben dazu und ich freue mich, wenn es Songs gibt, die den Leuten was bedeuten. Deswegen wollen wir davon auch immer wieder ein paar spielen und die auch verändern und vielleicht auch mal in einer anderen Form nochmal rausbringen. Und für mich ist ja so ein Song immer, steht so ein bisschen über den Projekten so. Und ich mag das immer, Songs auch weiterzuentwickeln. Ich würde es jetzt langweilig finden, wenn live die Songs sich genauso anhören wie auf Platte. Und so ist es auch spannend, jetzt quasi in dem neuen Setup C&R-Songs oder noch auch alte Solo-Songs von ganz früher. Wir spielen jetzt auch 2 Songs von unserer allerersten Band. Ist natürlich lustig, das zu machen, weil wir halt, also Samund Akola und ich spielen seit wir 14 und 15 sind zusammen in Bands.
Krass.
Und das ist halt einfach witzig, da mal wieder so was weiß noch früher, dann probieren wir das aus und dann klappt das. Und dann, wenn du so einen alten Song, der jetzt, sag mal, ein bisschen simpler ist, dann aber nochmal ein bisschen umkomponierst, dann werden das auch tolle Songs so und die bedeuten uns auch was. Und dann, davon haben wir jetzt auch 2 im Set. Das ist immer ein bisschen witzig, aber das macht Spaß und darum geht es ja. Also es muss ja Spaß machen.
Ja, cool. Ich werde auf jeden Fall mal alle deine Links in die Shownotes dieser Folge packen. Du hast Facebook, Instagram, es gibt eine Webseite, Bandcamp haben wir schon erwähnt, YouTube, es gibt auch YouTube-Videos von deinen Solo-Songs.
Ja.
Genau, also da auf jeden Fall mal gucken. Und ihr seid ja immer noch auf Tour, auch das kann ich mal erwähnen. Ich vermute, dass die nächsten Termine, wenn diese Folge dann online ist, Neunkirchen sind am 27.10. Es gibt Dortmund am 28.10. und dann noch später Termine in Aachen, in München, in Freiburg. Ihr seid viel unterwegs. Also viele Chancen, euch mal live zu sehen. Dann packe ich das auch noch mit in die Shownotes.
Ja, das wäre schön, wenn ein paar Leute, die sich das anhören, auch mal vorbeigucken und sich das echte Leben anschauen.
Ja, genau. Genau, das Live-Erlebnis halt. Kann man dich sonst noch irgendwie aktuell unterstützen? Möchtest du noch irgendwas ganz dringend loswerden? Haben wir was vergessen?
Naja, ich kann, wenn wir noch Zeit haben, kann ich kurz noch von unserem Label erzählen. Also wir haben jetzt quasi als Folge dieser Corona-Platte, die wir gemacht haben, die Solidarity-Platte, wo wir einfach gemerkt haben, die Hörer und Hörerinnen da draußen verstehen zum großen Teil, dass sich da gerade was verändert und die wollen auch uns auch unterstützen, haben wir ein Label gegründet, das heißt Ghost Palace. Und wir haben jetzt das dieses Jahr gestartet, haben da außer meiner Platte noch drei andere Releases gemacht. Jules Maxwell, das ist der Keyboarder von Dead Can Dance, der wohnt in London, der macht so Ambient-Musik, also sehr ruhige Klaviermusik mit schönen Atmosphären noch drin, instrumental. Dann haben wir Devin Heat aus Bremen, das ist eher so ein Indie, Lo-Fi, Rock und arbeiten noch mit vielen anderen. Und da geht es so ein bisschen da um den politischen Gedanken, auch das Musikbusiness auf den Kopf zu stellen und eben, wie ich vorhin mit Manager und so gesagt hatte, einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich wichtig, dass Kunst überlebt, weil, also vor allem das Wichtigste ist tatsächlich die Zeit. Wir können keine gute Kunst machen, wenn wir keine Zeit dafür haben. Und um Zeit zu haben, braucht man Geld. Und dann ist es eben wichtig, dass erstmal die Künstler und Künstlerinnen bezahlt werden, bevor jetzt irgendeine Maschine, die da dran hängt, die manchmal wichtig ist, damit Geld verdient. Und das ist bei Ghost Palace so das Grundcredo, sage ich mal, dass wir ein Non-Profit-Label sind, also es ist eigentlich ein Hobby-Ding von allen, die mitmachen, und dass die Künstler und Künstlerinnen, die da gefeatured werden, die bekommen 100% von den Einnahmen und haben somit eine Plattform, wo sie ihre Musik veröffentlichen können, ohne irgendwie groß was abgeben zu müssen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken, würde ich jetzt mal behaupten. Da wird in den nächsten Jahren wird auch einiges passieren. Also wir machen auch Ghost Palace Label Nights, wo man einfach mal die ganzen Bands, wenn man sie jetzt auch noch nicht kennt, trotzdem sich mal angucken kann. Irgendwie 3 Bands für 10 € oder sowas. Mhm. Dann machen wir mehr in Richtung, dass wir selber auch Texte schreiben, so wie so ein kleines Fanzine. Und das Allerneueste, was wir jetzt auch noch machen, ist, wir bemühen uns darum, weil die Politik das ja nicht hinbekommt, ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler und Künstlerinnen
Jawohl.
Aufzubauen. Das wird nächstes Jahr starten. Das wird dann auch, da gibt es dann auch eine Homepage, wo das genau erklärt wird, wie das funktioniert. Aber da geht es eben darum, dass viele Hörer und Hörerinnen schon verstehen, Moment mal, ich habe irgendwie vor 10 Jahren habe ich noch im Jahr 1.000 € für Platten und CDs ausgegeben. Jetzt habe ich vielleicht ein Streaming-Abonnement, höre aber mehr Musik als je zuvor. Das irgendwie kann das ja nicht sein, ja. Das ist wie wenn man sich überlegt, man kauft sich eine Jeans für 10 €, die irgendwo in China hergestellt wurde oder sowas. Das geht irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Und wir wollen das ein bisschen aufklären und auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, wie kann man das Geld jetzt anderweitig da einsetzen und wie kann das funktionieren, dass es immer mehr Künstler und Künstlerinnen gibt, die davon leben können und beruhigt ihre Kunst machen können und dafür belohnt werden, sozusagen, genau.
Ja, voll geil. Gibt es da auch irgendeine Art Homepage oder so von Ghost Palace, dass man sich da informieren kann?
Gute Frage, weil uns ist das gerade jetzt mit in diesem Jahr ist es tatsächlich uns so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Wir haben auf jeden Fall eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite und an der Homepage arbeiten wir gerade. Ich habe gerade sehr viel meinem Freund Toni abgegeben. Der ist sozusagen also er will das nicht sein, aber ich sage mal, er ist der Chef vom Label. Es gibt natürlich keine Chefs bei uns, aber er ist, also er rettet uns gerade sehr den Arsch, so gesagt. Und genau, wir denken jetzt, also wenn die Tour zu Ende ist, treffen wir uns mal wieder in Ruhe und dann gucken wir, was brauchen wir jetzt eigentlich. Und es wird auf jeden Fall ein Update der Homepage, die ist jetzt gerade, glaube ich, bin mir echt, ehrlich gesagt, echt nicht sicher, ob die gerade online ist oder nicht. Weil wir hatten mal, sowas.
Finden. Ja.
Genau.
Ja.
Und, aber es wird auf jeden Fall, wie gesagt, zu diesem, also wir nennen das Ghost Palace Music Society, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das wird auf jeden Fall bis Anfang des Jahres dann lesbar auf einer Homepage sein. Da wird dann das auch nochmal richtig formuliert, weil ich bin da leider nicht gut im Erzählen. Ich kann immer nur so ein bisschen Interesse wecken, aber was es genau bedeutet, das muss schriftlich, muss man sich mal durchlesen.
Ja, aber du bist gut drin, neugierig zu machen. Und ich denke, es haben jetzt einige doch Lust bekommen, sich das mal anzuschauen. Also auch einfach, weil es super gute Sache ist, die ihr da macht. Ganz wichtig. Total gut.
Cool.
Ich würde dann noch meine letzte Frage stellen. Die stelle ich immer zum Schluss. Die darfst du beantworten, wie du möchtest. Die Frage ist, was wünschst du dir?
Dann nehme ich jetzt erstmal einen großen Schluck und dann denke ich drüber nach.
Ja, ja, das ist immer gut.
Also, was wünsche ich mir? Ich glaube momentan, dadurch, dass die Sache, die ich gerade gesagt habe, so aktuell ist, wünsche ich mir genau das. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich, die Künstlerinnen und Künstler sind und ihre Idee haben von etwas, was sie ausdrücken wollen und wovon sie auch leben wollen, was ihnen so wichtig ist, dass sie dafür ein Standard-Einkommen irgendwie aufgeben, um diesem Ding nachzugehen, dass die wieder die Möglichkeit haben, auch in den nächsten Jahrzehnten halt davon zu leben. Da bin ich natürlich mit eingeschlossen. Es gibt immer so eine latente Grundangst und das ist so ein bisschen das, was ich einfach merke, die Zeit jetzt mit der zuerst Lockdown und sehr viel Solidarität und dann dem Krieg auch sehr viel Solidarität und jetzt am Ende so ein bisschen, wo man merkt, so jetzt wird's den Leuten, jetzt fängt's an, den Leuten weh zu tun, solidarisch zu sein. Mhm. Jetzt werden wir mal wirklich sehen, wer solidarisch ist und wer nicht. Dass wir das alles so überstehen, dass wir ein Gefühl haben von, wir haben sehr viel gelernt in der Zeit, sehr viel verstanden und auch sehr viel richtig gemacht. Vor allem, was das Füreinander-Dasein anbelangt. Und da sind wir Künstlerinnen und Künstler nur ein kleiner Teil davon. Da gibt es auch Leute, die noch viel wichtiger irgendwie Unterstützung brauchen. Aber das ist so, ist halt, die Kunst ist immer ein schönes Abbild. Deswegen beziehe ich das jetzt mal auf die Kunst. Wünsche ich mir, dass wir irgendwann sagen können, es war eine hilfreiche Zeit. Es war zwar scheiße und schwer, aber wir haben so viel gelernt, dass wir in Zukunft das einfacher meistern können, füreinander da zu sein. Und ich finde diese, wenn ich das kurz noch erzählen darf, ich finde diese Geschichte ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die kennst, habe ich mal irgendwo gelesen. Es gab diese zwei großen Stromausfälle in New York City. Ich glaube, einen Ende der 60er und einen Anfang der 80er oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und beim ersten Stromausfall war es so, da sind alle miteinander, haben Kerzen geholt, haben sich hingesetzt und haben zusammen irgendwie geguckt, was haben wir noch im Kühlschrank, was jetzt kaputt geht, dann kochen wir zusammen und so sind auch wildfremde Menschen miteinander, haben ja einfach diese Tage miteinander verbracht und haben das Beste draus gemacht. Und in den 80ern war es genau das Gegenteil, da war dann plötzlich klar, oh, ich kann jetzt irgendwie hier in einen Laden einbrechen und Fernseher klauen, weil die Alarmanlagen sind aus und keiner wird mich verfolgen sozusagen. Und ich glaube, wir erleben gerade beides so ein bisschen. Und ich finde es einfach schön, wenn die Erinnerung sozusagen an den ersten Stromausfall auch bildlich gesprochen bei uns hängen bleibt und wir einfach sagen können, es war eine Zeit, die war scheiße, aber wir haben das Beste draus gemacht und wir haben mehr gelernt, wie wir menschlich miteinander in unserer Gesellschaft umgehen sollten und setzen das auch weiterhin in die Tat um.
Voll schön, kann ich gar nichts hinzufügen, finde ich total gut, ja.
Danke.
Vielen, vielen Dank, Daniel. Total schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich finde es total schön, was du machst.
Cool, danke.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was du da jetzt so vorhast. Das ist richtig cool. Also, danke schön.
Cool, ja, danke dir. You're so